Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von BQ, dein Podcast zur sozialen Arbeit. Wir haben uns für diesmal ein Thema vorgenommen, das vielleicht für den einen oder die andere von euch überraschend klingt. Es lautet Humor. Darf soziale Arbeit Spaß machen? Darüber wollen wir in der nächsten halben Stunde reden und wir, das sind wie gehabt meine Wenigkeit, Christoph Quarch, Philosoph und in unserem Podcast der Theoretiker und
der Praktiker Harry Bernardes, erfahren in der sozialen Arbeit und in dem Fall hoffentlich ausgestattet mit etwas Humor.
Das werden wir gleich sehen, Harry. Und das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, denn ich würde mal sagen, es gibt wenig professionelle Bereiche, die landläufig als dermaßen humorlos gelten wie die soziale Arbeit. Da hat man es mit den großen Problemen des Lebens zu tun, da hat man es mit menschlichen Schicksalen zu tun, die einen oft wirklich betroffen machen, wenn sie eigentlich gleich ganz sprachlos machen. Da hat man es wirklich mit dem Leid und Kummer der Welt zu tun und es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass so viele Professionelle in der sozialen Arbeit darunter leiden. Es ist bekannt, wer soziale Arbeit verrichtet, gehört zur Hauptrisikogruppe für psychische Erkrankungen und für Burnout und dergleichen mehr. Soziale Arbeit scheint also doch etwas zu sein, was viele Menschen tatsächlich belastet und wo es eher humorarm zugeht. Ist das wirklich richtig, Harry? Aus deiner Erfahrung, kann einem bei der sozialen Arbeit leicht der Spaß vergehen oder findet der Spaß da gar nicht erst statt? Ist die soziale Arbeit wirklich so humorlos, wie sie auf den ersten Blick daherkommt?
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, die soziale Arbeit ist permanent der Einladung ausgesetzt, in den Raum der Humorlosigkeit einzutreten. Und es ist immer die Frage, ob man jede Einladung annehmen muss. Aber vielleicht mal vorneweg einen kleinen Witz, der das ein klein wenig vielleicht auch unterstreichen kann, nämlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Dobermann und einem Sozialarbeiter oder einer Sozialarbeiterin? Und Christoph, weiß es nicht, ich löse auf. Es ist so, dass der Dobermann irgendwann wieder loslässt.
Okay, der ist nicht schlecht, der ist wirklich gut und der gibt mir auch eine willkommene Vorlage, Harry, weil man sich vielleicht über diesen Witz auch tatsächlich ein paar Gedanken darüber machen kann. Das ist ja nur mal meine Deformation professionell, was es mit dem Humor eigentlich auf sich hat. Der ist schön, weil der zeigt, Humor hat immer etwas damit zu tun, dass man in eine Art Distanz tritt. Also in dem Fall erzählt der Sozialarbeiter, in dem Fall du, etwas über seine Profession und ironisiert sich in gewisser Hinsicht selbst, so nach dem Motto, wir gehören zu denen, die überhaupt nie loslassen, die immer dranbleiben, also die Wadenbeißer, die man schon wirklich mit einem Fußtritt entfernen muss, wenn sie denn überhaupt jemals verschwinden. Also Distanznahme, sich ins Verhältnis setzen, vielleicht mal auch die eigene Profession mit einem überraschend anderen Blick sehen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was viel mit Humor zu tun hat. Wir lachen dann, wenn uns plötzlich eine Einsicht zuteil wird oder eine Perspektive eröffnet wird, die wir so noch nicht kannten. Und das kann ja dann tatsächlich auch etwas Heilsames haben. Meinst du, dass es das ist, weshalb der Humor bei aller Humorlosigkeit in der sozialen Arbeit eigentlich eigentlich am richtigen Ort ist?
Naja, du hast ja am Anfang gesagt, als du beschrieben hast, die soziale Arbeit mit all seiner Schwere, da habe ich schon gemerkt, wie der Humor verschwunden geht. Und das ist ja diese Einladung, von der ich gesprochen habe. Und wir alle wissen das ja, wenn wir in Beziehung leben zu Frau, Eltern, Kind, was auch immer, und wenn wir uns verbissen haben und wenn wir im Konflikt sind, wie befreiend es ist, dann irgendwann zusammen zu lachen und sich wieder in Distanz zu begeben zu diesem Problem. Und nach dem Lachen erscheint es einem manchmal so, dass man gar nicht mehr so recht weiß, was das denn alles letztendlich sollte. Mhm. Also von daher ist es so, dass soziale Arbeit natürlich immer konfrontiert ist mit einer Situation, die emotional ist, die beladen ist, die schwer ist, die oft voll von Trauer und Aussichtslosigkeit. Aber genau diese Situationen und die Erfahrung in der Praxis ist immer die gleiche. Genau diese Situationen werden schlimmer, wenn ich mich auf den Schoß setze und mitweine. Und sie werden leichter, wenn ich kommunikativ eine gute Idee habe, wie ich im Grunde das Ganze über Humor öffnen kann, leichter machen kann und eine andere Stimmungslage zumindest anbieten.
Hm. Ich meine, man steckt ja tatsächlich oft im Tunnel. Das ist nicht nur bei Sozialarbeitenden so, das ist ja auch bei anderen Berufsgruppen so. Man ist in seinen Routinen, man ist in seinem Alltag. Ja, man könnte fast sagen, man ist in so einer Art Trance und diese Trance, die treibt einem voran und das ist so selbstverständlich, dass man eben gar nicht mehr in die Situation kommt, auf sich selber zu reflektieren, nochmal so eine Außenperspektive wahrzunehmen, die einem dann vielleicht auch das Groteske oder das Absurde der eigenen Situation vor Augen führen würde. Und ich denke in der Tat, genau an dem Punkt da kommt der Humor wirklich ins Spiel als etwas, du sagst es, etwas Befreiendes, etwas Erlösendes manchmal sogar, dieses erlösende, befreiende Lachen, wenn alles so starr und fest geworden zu sein scheint, dass man gar nicht mehr weiß, wie man jetzt noch einen Schritt vor und einen Schritt zurück machen kann. Also Humor, der scheint irgendwie auch so etwas Verflüssigendes zu haben.
Ja, und es ist im Grunde so, dass es ja sofort in der Beziehungsgestaltung von Bedeutung ist, wie ich überhaupt dir begegne. Es geht nicht nur um Humor, um Witz, sondern es geht ja auch darum, eine Atmosphäre zu schaffen. Wenn mir was Schweres angeboten wird, fange ich dann an, mit dir zu weinen, versinke ich selber in meiner eigenen Mimik in Schwere, oder ist es trotzdem so, dass es möglich ist, dass man einfach lächelt? Ist es möglich, über Sprache, über Gesichtsausdruck, über Mimik, über Haltung trotzdem etwas an den Tag zu legen, was zumindest bahnt, wieder freundlicher, offener und vielleicht humorvoller zu werden und eine Wendung reinzubringen, aber ohne die Schwere in Frage zu stellen, sondern eher zu sagen, in der Schwere ist es nie aussichtslos, aber man könnte dazu sagen, so eine Art Trance, ich sehe den Ausweg nicht. Hm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Humor, dass das Lachen immer im Grunde ein kleiner Türöffner ist, einen Möglichkeitsraum wieder sichtbar zu machen, den man nicht sehen kann, wenn ich nur in diese Problemtrance festsitze.
Hm. Du hast ja eben von der Schwere auch gesprochen, diese Schwere, die so lastet und bedrückt. Das Gegenteil davon wäre ja Leichtigkeit. Mhm. Und Humor, sagst du, kann ein Türöffner sein. Ich würde noch ergänzen, Humor kann aber auch genau das sein, was es einem dann leichter macht, durch diese Türen durchzugehen. Die Schritte werden einfach leichter. Das ist mir deswegen wichtig, weil wir bei Humor halt sehr schnell irgendwie auch an Witze denken oder an Comedy oder sowas, ja, oder dass eben laut gelacht wird. Vielleicht muss es ja gar nicht wirklich auch das Lachen sein, so sehr das Lachen sicherlich wünschenswertes Ziel ist, aber allein schon dadurch, dass man die Situation so ein bisschen leichter macht und sich eben diesem Angebot der Schwere, wie du gesagt hast, entzieht, versucht so etwas leichtfüßiger, tänzerischer damit umzugehen, auch das könnte ja schon hilfreich sein. Harry, mir fällt bei der Gelegenheit ein, vielleicht kannst du das gerade nochmal sagen. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass Humor eine ganz interessante Wortgeschichte hat.
Ja.
Was hast du da rausgefunden?
Ich habe mal nachgelesen und ich war wirklich überrascht, weil es ist tatsächlich so, ich schenke dem jetzt mal Glauben, dass das Wort Humor so viel bedeutet wie Feuchtigkeit, Nässe oder Saft. Das kommt aus dieser ganz alten Physiologie, wo es im Grunde genommen die Idee gab, dass der Mensch und seine Säfte, in dem Fall ist es Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle, dass diese Säfte im Gleichgewicht sein müssen. Und wenn das im Gleichgewicht ist, dass dann der Mensch in einem Zustand der Gesundheit ist. Mhm. Und was ich so schön finde, ist, bei dem Begriff Feuchtigkeit, Nässe und Saft, da merke ich so, das hat für mich nichts Schweres mehr, sondern dann fängt etwas an zu fließen. Genau. Und natürlich eröffnen sich da auch Fantasien von lustvoll und ähnlichem mehr. Also das fand ich ganz schön, weil es ein Bild ist oder eine Metapher ist, die im Grunde genommen quasi von alleine das Ganze in Bewegung bringt.
Ja. Das ist natürlich, da steckt auch sehr altes Menschheitswissen dahinter. Diese alte Medizin, von der du sprichst, die nennt man ja auch die hippokratische Medizin, kommt das aus dem alten Griechenland. Und die alten Griechen waren ja auch eine sehr humorvolle Kultur, nicht zufällig. Und ich glaube mich auch daran erinnern zu können, dass Hippokrates seinen Ärzten einmal ausdrücklich empfiehlt, eben auch das Wort als humorvolles Wort zum Einsatz zu bringen, um neue Perspektiven zu öffnen, um auch die Patienten dazu zu bringen, sich selber mit anderen Augen wahrzunehmen und vielleicht eben auch ihre eigene Krankheit oder ihre Symptome etwas leichter zu sehen. Dahinter steckt, wenn ich das gerade noch erwähnen darf, letztlich auch eine religiöse Vorstellung der alten Griechen, die etwas mit dem Dionysos-Kult zu tun hat. Den Dionysos, den kennen wir ja gemeinhin als den Gott des Weines und auch des Rausches. Das ist auch so, aber vor allen Dingen ist dieser Gott Dionysos ein Gott der Transformation, der überall da, wo er in Erscheinung tritt, gerne auch einmal mit, ja, wie soll ich das sagen, mit einer zerstörerischen Energie reingrätscht, um starre Strukturen, morsch gewordene Lebensformen quasi aufzubrechen, um Raum zu geben, dass etwas Neues entstehen kann. Also wo immer der Dionysos in Erscheinung tritt, da werden einfach diese starren Gewohnheiten aufgebrochen. Und deswegen spielt auch das Lachen und der Humor im Kult des Dionysos eine große Rolle. Also es gibt ja die Komödien, die in der griechischen Antike schon aufgeführt wurden, die eben gerade auch die Bürgerschaft dazu bringen sollten, über sich selber lachen zu können. Es gibt die Satyrspiele, die solche Grotesken und Burlesken waren. Es gab dann auch die Umzüge, die großen Dionysos-Feiern, die ähnlich waren wie der Karneval, wo die bestehende Ordnung mal außer Kraft gesetzt wurde, wo die Sklaven über die Herren lachen durften und all sowas war da erlaubt. Da sieht man auch, das ist vielleicht in unserem Zusammenhang auch nicht unwichtig, dass Lachen und Humor auch etwas Subversives hat. Also Machthaber sind ja oft sehr ängstlich, wenn über sie gelacht wird. Ja, Lachen befreit nicht nur, Lachen kann auch tatsächlich Sprengstoff beinhalten, wenn es darum geht, eben solche starren auch politischen Ordnungen in Frage zu stellen. Und wenn wir jetzt wieder zur sozialen Arbeit oder in den therapeutischen Zusammenhang zurückkommen, nach diesem kleinen Exkurs, dann ist vielleicht genau das hier die Pointe. Dass dieses Lachen denjenigen, der da lacht, in die Lage versetzt, das Bestehende, das Bekannte durch das Lachen in Frage zu stellen und vielleicht sogar bereits ein Stückchen ins Wanken zu bringen, was dann eben den Weg, die Tür zu neuen Perspektiven öffnen kann.
Also das ist ja im Grunde die Idee des Ganzen. Hatten wir ja auch gerade schon gesagt, dass das, was ich kommunikativ einführe, was humorvoll ist, dass das einen Unterschied machen muss. Das heißt, das, was bisher in unserem Gespräch stattgefunden hat, ist im Grunde genommen ganz eng das Problem umkreisend. Und das, was dann eingebracht wird, ist dieser Moment der Überraschung, der Unterschiedsbildung, wo jemand wie quasi kurz aufwacht, weil es einfach nicht dem Muster und nicht dem sozusagen semantischen Konstrukt entspricht, was erwartet wird. Und dieser Moment des Erwachens, das ist der Moment, wo man natürlich kommunikativ dazu in der Lage sein muss, ihn aufzugreifen und daraus letztendlich neue Gedanken und neue Ideen formulieren zu können. Und das ist etwas, was ich in der Arbeit immer wieder erlebt habe, wie wunderschön das ist, wenn die Klienten, die in dieser Schwere kommen und wo eine Generation von Sozialarbeitenden natürlich dieses Angebot annimmt und wenn man dann zusammensitzt, irgendwann dieser Raum so schwer wird, dass sich keiner mehr bewegen kann und es dann zu erleben, wenn jemand mutig genug ist, tatsächlich an der Stelle Humor ins Spiel zu bringen, sich auch ein Momentchen dann erlaubt, vielleicht einen Witz zu machen, mit welcher Befreiung das, zu welcher Befreiung das führt, das ist unglaublich.
Aber ich überlege gerade, das ist ja doch irgendwie auch ein ziemlicher Challenge, ja, weil natürlich der Sozialarbeiter zunächst mal in einem bestimmten Setting seinen Klienten begegnet und es bedeutet dann ja schon irgendwie auch den Hebel umzulegen und quasi in eine andere Rolle zu schlüpfen. Mir fällt gerade ein aus dem therapeutischen Zusammenhang, wo wir gerade auch schon mit der alten Medizin gewesen sind. Es gibt ja auch diese Klinik-Clowns. Ne? Das sind aber in der Regel ja oft gerade nicht die Ärzte und auch nicht das Pflegepersonal, die dann sich mal die rote Nase aufziehen und quasi in die andere Rolle schlüpfen, obwohl es das wohl auch gibt. Aber meistens kommen dann doch nochmal Externe, die jetzt ganz, ganz speziell in dieser Rolle des Humoristischen zu den Patienten gehen. Gerade auch in Kinderstationen tauchen die ja häufig auf. Da scheint es aber dann doch so zu sein, dass hier es hilfreich ist, wenn jemand von außen kommt. Meinst du, dass es in der Sozialarbeit gelingen kann, trotzdem auch so diesen Rollenwechsel hinzubekommen? Also ich sage es jetzt auch mal bildhaft, sich die Clownsnase aufzusetzen und mal seinem Klienten in dieser anderen Qualität, in dieser anderen Energie zu begegnen?
Ich glaube ja. Ich glaube aber, dass auch das gelernt sein muss. Mhm. Weil ich natürlich immer die Gefahr ist, dass eine Grenze ist, dass jemand, mein Gegenüber, sich nicht ernst genommen fühlt, dass er das Gefühl hat, da macht sich jemand lustig über mich oder ist nicht dazu in der Lage, mein Problem zu verstehen. Das heißt, einfach spaßig zu und witzig zu sein, das ist, glaube ich, nicht das, wofür man die Erlaubnis geben soll, sondern auch das ist kommunikativ herausfordernd, ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln, dass es angemessen und respektvoll ist. Mhm. Aber wenn du den Clown nennst und gerade auf Kinderstationen, es ist ja ganz wunderbar zu beobachten, dass gerade bei Kindern, das ist häufig auf Krebsstationen, wo es ja wirklich häufig eigentlich eine Art Hospizarbeit ist. Nun könnte man sagen, noch trauriger geht's gar nicht. Mhm. Und alle, die da sind, könnten irgendwann in Trauer miteinander zerfließen. Man spricht und denkt nur noch an den Tod. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Kinder an der Stelle mit dem Moment nochmal ihre Lebenswirklichkeit und trotzdem ihre Lust zu leben, auch wenn es nicht mehr lang ist, dass man das nicht ernst nimmt, dass dem kein Respekt gezollt wird. Und wie leuchten diese Augen, wenn der Clown da ist und diese Lebensfreude da ist, wo ich dann immer denke, es ist so wichtig, auch wenn es nicht lange Zeit hat, das Leben zu bejahen. Und Humor und diese Art des Öffnens ist für mich einfach eine Bejahung. Das ist wieder die Säfte in Fluss zu bringen. Und es ist wieder diesem Angebot auszuweichen, nur noch in Mitleid zu versenken. Weil Mitleid und Mitgefühl ist eine wichtige Unterscheidung für mich. Mitgefühl heißt, tatsächlich mitfühlend sich dem Leben und diesem letzten Moment zu stellen und das im Grunde nochmal mit Freude zu füllen. Mitleid heißt, wir verbringen den Rest des Lebens mit Trauer. Mhm. Und das wird unserem Anspruch und es wird im Grunde auch den Menschen nicht gerecht.
Jetzt sind wir aber bei diesem Thema des Verflüssigens, des Aufbrechens von Strukturen, eben um das Leben wieder neu zur Geltung zu bringen. Jetzt hast du natürlich mit dem Beispiel der Kinderonkologie ein sehr gewichtiges, sehr schweres Feld angesprochen. Aber du hast es ja auch erwähnt. Wir wissen im Prinzip auch aus der Immunforschung, dass Lachen durchaus auch die Resilienz oder auch das Immunsystem der Menschen stärken kann. Das mag nun auf einer Kinderkrebsstation ja nicht mehr wirklich sozusagen ein Gamechanger sein und das Ruder nochmal rumreißen können. Aber es gibt ja nun auch Krankheitsfälle, wo durchaus durch die Möglichkeit, eben wieder so in das Leben hineinzukommen, die eigene Wahrnehmung, die eigene Patientenwahrnehmung zu verflüssigen, eben durch Lachen, durch Humor, dass der Heilungsweg begonnen wird oder eben auch wirklich die Immunabwehr neu gestärkt wird. Weiß man da eigentlich auch aus der Perspektive der Naturwissenschaft genaueres drüber, was da passiert?
Ja, der Volksmund weiß es, weil er weiß ja, Lachen ist gesund und Lachen ist die beste Medizin. Stimmt, also von daher, so häufig, steckt darin einfach viel Weisheit. Aber leider ist dieses Thema tatsächlich nicht wirklich gut beforscht. Aber es gibt sehr viele Beschreibungen einzelner, wo es ganz klar nachweisbar ist, dass das Lachen und der Humor eine deutlich und häufig überraschend positive Wirkung hat auf ein Krankheitsgeschehen. Das kann eine psychische Erkrankung sein, aber es kann genauso eine somatische Erkrankung sein. Das heißt, das Stoffwechselgeschehen und auch das hormonelle Geschehen und Transmittergeschehen im Gehirn ist auf eine Art und Weise angeregt und beeinflusst, dass sich das ausgesprochen positiv auswirkt, nicht nur auf Stimmung, sondern auch auf die Genesung. Und das kommt häufig wirklich zu sehr, sehr überraschenden Befunden. Also da würde es sich auch lohnen, wissenschaftlich noch mal viel genauer hinzugucken, ob das nicht noch viel gezielter zum Einsatz kommen sollte. Weil es gibt im Studium der sozialen Arbeit noch kein Fach Humor. Und die Frage wäre natürlich, ob das nicht sinnvoll wäre, verbunden mit einer entsprechenden Gesprächsführung und einem Anteil von Kommunikation, sodass man das tatsächlich lernt, Menschen dahin zu bringen, das Leben wieder trotz aller Probleme zu begrüßen und diesen Moment der Heiterkeit letztendlich auszulösen, der notwendig ist, um einfach wieder Säfte in Fluss zu kommen.
Das Thema Heiterkeit ist ein schönes Stichwort, finde ich, weil es nochmal deutlich macht, es geht auch, wenn du jetzt sagst, vielleicht sollte man Humor zu einem Unterrichtsfach in der sozial arbeitenden Ausbildung machen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt alle Sozialarbeiter Clowns werden müssen, ja, also, oder Comedians oder so. Es geht eher um diese Heiterkeit, von der du gesprochen hast, die Leichtigkeit, die damit einhergeht. Und du hast ja nun selber schon bei einer der früheren Antworten darauf angesprochen, dass das ja immer auch ein Grenzgang ist. Weil es natürlich sehr situationsabhängig ist und wiederum sehr viel Achtsamkeit der Sozialprofessionellen erfordert, festzustellen, wie weit kann ich dabei gehen? Was muss ich beachten, damit bei meinem Klienten, bei meinem Gegenüber nicht irgendwie der Eindruck entsteht, ich würde nicht mit ihm lachen, sondern über ihn lachen oder ich würde jemanden halt der Lächerlichkeit preisgeben wollen. Und Achtsamkeit ist da sicherlich das Mittel der Wahl. Aber vielleicht weißt du ja aus deiner praktischen Erfahrung noch etwas genauer, wie wir eben solche humoristischen Elemente auf eine gesunde, zielführende Weise in die soziale Arbeit integrieren können, ohne dass wir Gefahr laufen, unsere Klienten zu verlieren, weil sie das Gefühl haben, man macht sich über sie lustig.
Also wir haben ja in einem oder anderen Podcast viel ja auch über Beziehungen zum Beispiel gesprochen. Und natürlich ist immer die Grundlage letztendlich der sozialen Arbeit, eine Beziehung, die immer miteinander eingegangen ist, die tragfähig ist und die vor allen Dingen geprägt ist von Vertrauen. Und je vertrauter wir letztendlich sind, umso einfacher ist es, dann auch mal mutig zu sein und einen Spaß zu machen. Mhm. Sich auch wirklich dann unter Umständen lustig zu machen über ein Phänomen der Krankheit, über ein Element von einem Symptom, über Stimmen, die man hört, über auch depressive Elemente, ohne dass es den anderen kränkt, sondern dass es ihm letztendlich ein Schmunzeln auf die Lippen zaubert. Und das sind einfach immer wieder kleine Schlüssel. Und das heißt, in jedem Gespräch immer wieder prüfen, ist es nicht möglich, diesen Moment zu nutzen und diese Leichtigkeit ins Spiel zu bringen. Ich glaube, es ist eigentlich in der sozialen Arbeit immer, muss immer der Anspruch sein, das auch zu prüfen.
Hilft es dann einfach auch mal ganz blöd, ja, einfach mal einen Witz zu erzählen oder auch einen Klienten zu fragen, hör mal, hast du nicht mal einen guten Witz oder sowas?
Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass häufig Klienten ja, wenn sie dann auch darauf angesprochen werden, ja selber dann plötzlich auch Witze kennen, zum Teil häufig auch gerade im Rahmen der psychischen Erkrankungen, die sich dann über sich selber lustig machen. Das ist gar nicht unüblich. Und wenn dann der todernste Sozialarbeitende meint, das dürfe man alles nicht, dann ist dann eher auf dieser Seite die Überraschung, weil wir haben es ja häufig auch mit Menschen zu tun, die viel, viel Erfahrung haben und über viele, viele Jahre ja schon mit Problemen konfrontiert sind und darin natürlich auch Profis sind.
Sag mal, von wegen Profis, dürfen die Witze auch schmutzig sein?
Im Grunde ist alles erlaubt. Natürlich darf ein Witz auch schmutzig sein.
Hauptsache er ist lustig.
Bitte?
Hauptsache er ist lustig.
Hauptsache er ist lustig. Aber es ist auch da wieder natürlich die Frage, ist es in der Beziehung angemessen oder nicht? Ist ja auch so in deinem Bekanntenkreis wie in meinem auch immer die Frage, wo kann ich welchen blöden Witz machen und wo wird der einem um die Ohren gehauen und wo wird schallend gelacht? Das ist so. Es gibt dann natürlich derbe Witze, es gibt schwarzen Humor. Das ist alles nicht so einfach.
Andere Frage, wo wir bei der Praxis sind. Als Sozialarbeitender ist man ja in der Regel nicht allein mit seinen Klienten. Es gibt ja auch immer noch Kollegen, die gemeinsam in der Gruppe sind oder auf der Station oder wie auch immer. Würdest du sagen, jetzt wiederum als jemand mit viel Erfahrung, kann es auch förderlich sein, wenn das Team irgendwie miteinander Witze macht oder irgendwie mal rumalbert, färbt sowas dann ab auf die ganze Atmosphäre, dass eben auch die Betroffenen, die Klienten so ein bisschen an dieser Heiterkeit partizipieren können? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, wenn man jetzt in die Organisation geht, soziale Arbeitende sind ja immer auch in Organisator oder regelorganisatorisch eingebunden, dann ist natürlich die Atmosphäre in der Organisation auch wieder prägend. Ist es da überhaupt erlaubt? Ja? Ist es so, dass es da Maßstäbe gibt, wo man sagt, bei der Schwere dieser Probleme und der Schwere der Probleme der Welt, es gibt ja überhaupt auch so eine Szene, wo man dann irgendwann sagt, man darf überhaupt nicht mehr lachen, weil es ist völlig unangemessen, wenn Menschen sterben und verhungern, dass wir noch irgendwie Spaß haben. Auch das ist ja etwas, was es gibt auf dieser Welt.
Ja, aber vielleicht müsste ja gerade dieses Vorurteil bei dem zukünftigen Unterrichtsfach in der sozialarbeiterischen Ausbildung Humor genommen werden. Dass man wirklich auch begreift, selbst da, wo gelitten wird, selbst da, wo gestorben wird, selbst da, wo es schwer zugeht, Humor sollte immer möglich sein, weil es schlicht und ergreifend heilsam ist.
Ich glaube ja. Also ich würde mir wünschen, auf meinem Sterbebett, dass wir uns zum Schluss noch mal alle miteinander ein paar Witze erzählen. Ich fände das angenehmer, als da so eine Trauergemeinde zu haben, die alle flennen und ich liege da, muss sie womöglich noch trösten. Also von daher ist ja die Frage, ob man einfach den Mut hat an der Stelle, sich bis zum letzten Moment eigentlich dem Leben zuzuwenden. Der Tod kommt von allein, da muss ich nichts für tun. Also von daher, ich muss das für tun, lebendig zu sein. So, also das ist sozusagen diese Geschichte, die ich bedeutsam finde. Und im Team oder in einer Organisation, die völlig spaßbefreit ist, natürlich meine ich, entsteht da wenig Kreativität. Natürlich ist es da, dass da eher standardisiert gearbeitet wird, dass es da wenig Individualität gibt. Weil auch da ist es so, wenn die Atmosphäre heiter ist, humorvoll ist, dann meines Erachtens, und so ist meine Erfahrung, dann entsteht auch viel mehr Individualität. Der Einzelne blüht auf und plötzlich entdeckt man Facetten, die man vorher gar nicht gesehen hat. Weil Humorlosigkeit geht für mich immer einher mit auch ein Stück weit Konformität. Es ist immer etwas, wo im Grunde die Säfte nicht fließen dürfen. Das hat was Lustfeindliches. Und an der Stelle kann man natürlich auch ein Konzept vertreten, dass das, wie auch immer, dann für die Menschen, die ein Problem haben, eine Lösung sein kann. Ich glaube, es ist nicht so.
Ja, das erinnert mich jetzt nochmal an das, was ich vorhin gesagt habe über die alten Dionysos-Feste, die eben auch sehr viel mit Rollentausch, mit Verkleiden, Travestie und so weiter zu tun hatten. Das heißt, die Menschen konnten sich da auch mal in anderen Rollen ausprobieren oder auch die Rollen tauschen. Ich meine, das kann ja auch mal eine durchaus amüsante Situation in einer sozialen Einrichtung sein, dass man mal für einen bestimmten Rahmen die Rollen wechselt, ja, und auf diese Weise eben dann den Menschen auch die Gelegenheit gibt, etwas Neues zu erproben und in dem Sinn, wie du es gerade beschrieben hast, ihre Individualität neu auszubilden. Also auch hier würde ich wieder sagen, wir kommen eigentlich an dieses alte Thema zurück. Soziale Arbeit hat immer sehr viel mit Flexibilität zu tun, mit einer genauen Wahrnehmung. Was ist jetzt und hier in diesem Augenblick nötig? Was ist gefragt? Wie weit kann ich gehen? Und vielleicht, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, gingen wir doch gerade noch mal dieser eine Gedanke durch den Kopf, weil du hast jetzt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so über die Trauer geredet, als ob das etwas Problematisches wäre. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es natürlich auch Zeiten gibt, wo die Trauer völlig berechtigt ist, wo sie auch sein darf. Sie darf halt nur nicht überhand nehmen, sondern dieser Wechsel, dieser Wandel eben auch von der Trauer in den Humor, in den Ernst, in die Heiterkeit. Ich glaube, das ist es ja, was dem Leben die Würze gibt und was letzten Endes dann auch erfolgreiche soziale Arbeit auszeichnet.
Ich glaube, es ist so, dass die Komödie und die Tragödie zwei Seiten einer Medaille sind. Also von daher ist es so, dass es natürlich traurig ist und dass es natürlich in der Trauer diesen Moment der Heiterkeit geben darf, weil es einfach ein Ausdruck von Leben ist. So, und ich glaube, soziale Arbeit solle ganz grundlegend was Lebensbejahendes sein, weil es im Grunde diesen Impuls geben soll, eben sich dem Leben lebensbejahend zuzuwenden und nicht in Trauer zu versinken, dass das Leben zu Ende geht, dass die Probleme so groß sind, dass ich im Grunde auswegslos allem ausgeliefert bin. Das heißt, ich bin im Grunde ein Opfer. Und soziale Arbeit heißt auch, Opfer zu Tätern zu machen. Das heißt, ich muss wieder der Täter meines eigenen Lebens werden und da müssen die Schäfte fließen, sonst geht's nicht.
Bei der Gelegenheit fällt mir ein, es gibt bei Platon eine sehr schöne Passage in seinem Symposion, wo die Frage verhandelt wird, ob ein guter Tragödienschreiber auch gleichzeitig ein guter Komödienschreiber sein müsste. Und der Komödienschreiber und der Tragödienschreiber, die in dieser Diskussion teilnehmen, sind sehr darauf erpicht, ihre eigene Profession als ihre Kernaufgabe darzustellen. Aber Sokrates, der hier die Rolle des Philosophen übernimmt, der auch so ein bisschen der Clown in dieser Situation ist, sagt, nein, also es geht letzten Endes sowohl bei der Komödie als auch bei der Tragödie darum, das Leben zu feiern. Und das kann man halt mit einer Tragödie genauso tun wie mit einer Komödie. Und vielleicht ist das ja auch die Aufgabe der sozialen Arbeit, dass auch die sozialen Professionellen im Prinzip dafür da sind, das Leben zu feiern oder eben den Menschen, mit denen sie arbeiten, die Chance zu geben, an der Feier des Lebens, an dem Fest des Lebens wieder teilzunehmen. Und dass dazu sowohl die komödiantischen als auch die tragischen Momente und Aspekte dazugehören, die eben je nach Situation virtuos zu handhaben, vielleicht wirklich die Meisterschaft der sozialen Arbeit auszeichnet.
Also das gefällt mir jetzt richtig gut. Soziale Arbeit ist im Grunde genommen, heißt im Grunde genommen, das Leben zu feiern und Einladungen auszusprechen und sich dem zuzuwenden. Und das Leben zu feiern, da müssen die Säfte fließen, da muss Heiterkeit ins Spiel. Das geht gar nicht anders. Also das gefällt mir sehr schön.
Ach, wenn dir das gut gefällt, dann würde ich sagen, dann belassen wir es für heute dabei. Du lachst, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe auch schon ein Lächeln auf den Lippen, was bei Philosophen nicht selbstverständlich ist. Dann lassen wir es für heute dabei. Wir danken wie immer euch, die ihr heute zugehört habt, dafür, dass ihr den Podcast ausgewählt habt. Sagt es weiter, erzählt weiter von unserem Podcast BQ, denn ich glaube, es gibt doch eine ganze Menge von euren Kolleginnen und Kollegen der sozialen Arbeit, die auch gerne mal wieder was zu lachen haben wollen. Und wenn wir so ein bisschen dazu beitragen können, euch mehr Leichtigkeit in eure soziale Arbeit, in eure berufliche Praxis zu geben, dann sind wir beides jedenfalls zufrieden. Danke dafür, dass ihr dabei gewesen seid und alles Gute, sagen Christoph und
alles Gute auch von mir, von Harry.